Digital Life Talk
mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Berufsleben bin ich Gesellschafter der DEFACTO. Unser Thema ist Digitalisierung der Kundenbeziehungen. Hier in dem Podcast Digital Life Talk spreche ich mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über ihre Erfahrungen mit der Digitalisierung. Wir sprechen dabei über ihre beruflichen Erfahrungen und natürlich auch über ihre privaten Erfahrungen. Wir diskutieren Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für unsere Gesellschaft. In dieser Episode habe ich mit Dr. Joachim Keppler gesprochen. Dr. Joachim Keppler kenne ich schon länger, weil er nämlich bei uns arbeitet, aber seit einigen Jahren hat er seine Arbeitszeit bei DEFACTO reduziert. Joachim forscht über die Frage, was macht eigentlich unser Bewusstsein aus? Was macht es eigentlich aus, dass wir Menschen uns selber erkennen, dass wir eine Wahrnehmung unseres Selbst haben und die Welt in einer bestimmten Form wahrnehmen? Was unterscheidet uns von einem kalten Gegenstand, der kein Bewusstsein hat? Ja, es hört sich sehr abstrakt an und es ist auch sehr abstrakt. Aber wir haben wieder mal eine ganz spannende Reise gemacht und es hat auch mit Digitalisierung zu tun, denn wenn es dem Joachim gelingen sollte, seine These zu belegen, dass nämlich unser Bewusstsein letztendlich in einer Cloud liegt im Universum, könnte es ja sein, dass man irgendwann diese Cloud entschlüsselt und damit im Prinzip ein Zugriff auf unser Bewusstsein durch Externe möglich wäre. Das klingt jetzt sehr abgehoben, es ist auf jeden Fall sehr abstrakt und Joachim und seine Community haben auch noch einen weiten Forschungsweg vor sich, aber ich finde, es ist sehr spannend, sich da mal reinzudenken und Joachim hat es aus meiner Sicht sehr gut geschafft, auch uns, die wir uns nicht so oft mit dem Thema beschäftigt haben oder noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, da ranzuführen. Hört rein. Nehmt euch Ruhe und Zeit, es ist wieder eine Stunde geworden. Ich weiß, der ein oder andere hätte es gern kürzer und knapper, aber auch dieses Thema ist nicht kürzer abzuhandeln. Lasst euch inspirieren von den Gedanken von Joachim und ich freue mich auf Feedback von euch an die E-Mail-Adresse podcast@defacto.de. Und jetzt geht's los. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Digital Live Talk. Es waren jetzt einige Wochen Pause. Ich habe lange nichts aufgenommen. Sommerpause sagt man so schön. Aber kurz nach der Sommerpause geht es jetzt gleich sehr spannend weiter mit Dr. Joachim Keppler. Zu Joachim und dem Thema gleich ein bisschen mehr. Für die, die das erste Mal reinhören, bei Digital Live Talk geht es mir ja darum, mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über die Digitalisierung und ihre Erfahrung mit der Digitalisierung zu sprechen. Das Spannende ist bei der Auswahl von Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft, dass man immer mal wieder einen Einblick bekommt in Berufsfelder, Themengebiete, die man sonst nicht so jeden Tag vor sich hat. Und so habe ich ja schon einen Schauspieler, einen Buchautor, einen Fridays for Futures Aktivisten, einen Generation Z-Vertreter, einen Pfarrer, einen Künstler und viele mehr gesprochen. Und heute eben zu Gast Joachim Keppler. Wir kennen uns eine Zeit, weil der Joachim immer noch Teilzeit, teilweise bei DEFACTO, bei unserer Homebase arbeitet, da wo ich ja eigentlich sonst meine Hauptzeit verbringe. Aber der Joachim hat seit einiger Zeit sich Zeit einräumen lassen, um seinem anderen leidenschaftlichen Thema, wenn man es mal so sagen darf, zu folgen. Das ist nämlich die Bewusstseinsforschung. Und wir haben uns immer mal wieder darüber ausgetauscht. Der Joachim hat eine tolle Art, einem das beizubringen, was das eigentlich ist. Und das wollen wir heute auch nochmal versuchen, heute so für die Hörer mal aufzuarbeiten, was ist das eigentlich, Bewusstseinsforschung? Bevor wir in das Thema eintauchen, Joachim, stelle ich immer gerne meinen Gästen die Frage, was ist eigentlich alles so passiert bis zu dem Zeitpunkt und dass du jetzt genau in dieser Rolle jetzt hier mir gegenüber sitzt via Skype?
Ja, ich denke, gewisse Leidenschaften, die sind einfach schon in jungen Jahren angelegt. Das war bei mir sicherlich auch so. Grundsätzlich war ich eigentlich relativ breit interessiert im Gymnasium und habe viele Dinge verfolgt. Aber in der Oberstufe, als es so darum ginge, irgendwo dann auch mal damals die Leistungskurse und die Kollegstufe für sich zurechtzulegen und auszuwählen, war relativ schnell klar, dass ich doch Neigungen im naturwissenschaftlichen Bereich habe. Und die habe ich dann doch konsequent verfolgt und in dem Sinne, dass ich Physik als Wahl getroffen habe. Auch als Studienwahl sehr schnell. Und das war sicherlich getrieben bei mir, maßgeblich von immer schon dem Gefühl, dass mich die Erkenntnisgewinnung anspannt. Ja, andere haben ja vielleicht andere Leidenschaften im Leben oder andere Triebfedern, ich weiß nicht, Karriere zu machen, schnell Geld zu verdienen, gewisse Dinge für sich zu erschließen. für mich war doch schon als Kind oder in frühen Jahren ersichtlich, dass so ne, die Erkenntnisgewinnung mich umtreibt. Und das habe ich, glaube ich, auch ideal in der Fläche und im Forschungsfeld der Physik gefunden. Dann kann man natürlich im Studium verschiedene Weichen stellen. Das ist sehr breit angelegt, erstmal generalistisch. Und da stellt sich sehr schnell die Frage, geht man eher experimentelle Pfade oder geht man theoretische Pfade? Und da hat sich denn, denke ich, bei mir im Studium doch schnell ergeben, dass ich eher der Theoretiker bin, also der konzeptionell arbeitende Mensch, der jetzt weniger die totale Begeisterung dafür empfindet oder vielleicht auch die Fähigkeit hat, Experimente aufzustellen und zu durchzuführen, sondern ich glaube, die Wichtigkeit für mich war, was theoretisch zu durchdringen und konzeptionell eher am Schreibtisch was zu verstehen. Und konsequenterweise habe ich dann auch in dem Feld promoviert und theoretische Teilchenphysik gemacht. Letztendlich bin ich dann über diese Ansätze auch sehr schnell später in Verständnis von Daten, Analyse von Daten gekommen. Also ein konsequenter Weg nach dem Studium auch. Aber alles bedingt durch ein Verständnis für analytische Zusammenhänge und auch die Leidenschaft, Dinge zu verstehen. So würde ich es mal zusammenfassen und das hat mich sicherlich, hat sicherlich die Grundlage gelegt für auch heutige Dinge.
Das gibt es viele Zuhörer, mich eingeschlossen. Ich habe selber auch Physik-LK gehabt, aber ich war eher so an dem Ende derjenigen, die also nicht so gute Noten hatten, sag's mal so. Ich habe dann irgendwann leider immer nicht mehr mithalten können. Einige, die jetzt zugehört haben, denken sich, oh je, mein Erkenntnisgewinn in der Physik, der war relativ schnell beendet. Du bist einer von denen, die da immer noch weiter gefragt haben, wahrscheinlich was ja toll ist. Das wir übrigens, finde ich, ist eine der interessanten Themen von Corona, dass viele Menschen sich mit dem Thema Wissenschaft und was ist eigentlich wissenschaftliches Arbeiten, glaube ich, schon lange nicht mehr richtig beschäftigt haben. Und durch diese ganzen fairen, unfairen Diskussionen rum um das Thema der Aussagen der Virologen und der verschiedenen Wissenschaftler, lernen jetzt mehr, worum es eigentlich geht. Und für mich bist du dann mit dem, wie du es jetzt gerade formuliert hast, so ein klassischer Vertreter von, so wie ich Wissenschaft verstehe, immer einen nächsten Schritt versuchen zu finden und dann andere zu finden, die die hinterfragen in der Erkenntnis und in der Diskussion eigentlich den neuen Erkenntnisgewinn zu bringen. Das ist ungefähr so, wie man deine Tätigkeit beschreiben würde, oder?
Ja, das kann man so beschreiben und das ist natürlich auch ein gewisses Naturell, das ich da verkörpere. Also ich war schon immer vielleicht unbequem im Fragenstellen und habe mich auch in jungen Jahren schon eher weniger zufrieden gegeben mit festgezurrten Antworten oder mit Dogmen. Also ich glaube, in mir liegt sehr tief verwurzelt drin die Neigung, Dinge zu hinterfragen, den Dingen auf den Grund zu gehen, Mechanismen verstehen zu wollen, Zusammenhänge verstehen und erklären zu wollen und sich irgendwo auch nicht mit einfachen Antworten abspeisen zu lassen, die dann an der Oberfläche nur gären. Ne? Also dieser Tiefgang irgendwo, der manchmal auch mühsam natürlich ist, ich denke, das war so meine Triebfeder in vielem.
Als Hobbypsychologe würde ich das auseinandernehmen in zwei Teile, so nach meinem Gefühl, weil den einen Teil können noch andere, würde ich auch für mich unterschreiben, ich bin auch neugierig, frage gerne die nächste Frage. Aber gleichzeitig braucht man die Fähigkeit des abstrakten Denkens. Also, dass man Dinge, die immer abstrakter werden, immer noch nachvollziehen kann. Da hatte ich mal so einen schönen Vortrag von so einem Wirtschaftsmathematiker gelauscht, der mit uns im Prinzip, wenn man so möchte, einen Test gemacht hat. Der hat so chartsweise sein Thema hergeleitet. Und ich habe richtig gesehen und auch selber gespürt, erste Chart, kein Problem, zweite Chart, kein Problem, dritte Chart, musste ich Luft holen, vierte Chart, habe ich ganz viel Luft geholt, fünfte Chart hatte ich schon nicht mehr verstanden, weil ich das vierte noch gar nicht ganz verarbeitet hatte. Und es gab welche, die haben auch noch Chart 6 und 7 verstanden, weil die den Abstraktionsgrad folgen konnten. Also du bist also jemand, der, glaube ich, so verstehe ich es ja auch, der dann auch Abstraktionsgrade noch dazu fügt. Ich habe neulich auch an unseren Podcast schon gedacht, weil ich eine Dokumentation gesehen habe über einen Astrologen, der hatte das Thema untersucht, der Flecken auf der Sonne. Und hat einen Zusammenhang hergestellt zwischen den Bewegungen des Jupiter und den Positionen des Jupiter und den Flecken auf der Sonne. Und da ging es darum, wie die anderen Wissenschaftler ihn einfach sich über ihn nur totgelacht haben und sagt, du hast überhaupt nichts kapiert. Und man heute aber weiß, da gibt es einen Zusammenhang. Also ähnlich wie der Mond unsere Flut und Ebbe beeinflusst. Ich mache das so ein bisschen zur Einführung dessen, dass die Leute auch mit dem der möglichen notwendigen Bereitschaft jetzt anfangen zuzuhören, wenn wir ein bisschen über dein Forschungsthema sprechen, diese Bewusstseinsforschung, weil das bekommen an Stellen, wo manche dann sagen, der Möllendorf, was hat er denn dafür einen angeschleppt? Das würde so wird passieren, aber ich sage euch nur, Leute, hört zu, weil vielleicht seid ihr diejenigen, die später wie der Wolf sagen können, Moment, ich habe schon eher gehört. Also das Thema Bewusstsein und Bewusstseinsforschung. Ich hatte mir gedacht, ich stelle einfach mal gleich von weg gar nicht die Frage, wie du zu der Forschung gekommen bist, sondern versuche nochmal mit 3-4 Sätzen zu beschreiben, was eigentlich nach deinem Verständnis und dem, was deine Forschung nachher umfasst, Bewusstsein ist.
Bewusstsein, das ist in der Tat selbst von der Definition her für das Feld der Bewusstseinsforscher noch ein etwas beweglicher Begriff. Ich würde das mal so zusammenfassen, dass Bewusstsein die Gesamtheit unserer subjektiven, qualitativen Innenwelt ist. Und diese Innenwelt, also diese Welt, die wir kennen alle von unserer täglichen Erfahrung, von Empfindungen, von Sinneswahrnehmungen, von Emotionen, die steht tatsächlich interessanterweise sehr stark im Kontrast und im Gegensatz zu der Außenwelt, die sich physikalisch beschreiben lässt. Und da muss ich vielleicht über die 3-4 Sätze hinaus doch ein kleines bisschen ausholen. Die Physik, aus der ich ja komme, die beschäftigt sich sehr stark, ne, mit dem Aufbau der Materie, mit Strukturen, mit äußeren Strukturen, mit der Dynamik und auch mit der Statik von Systemen. Zum Beispiel kann man sich so ein System vorstellen als zum Beispiel einen Stein. Und der Stein, den kann man jetzt, wenn man tiefer reinguckt, verstehen und zerlegen, zum Beispiel im Kristallgitter. Und dann kann man gewisse Strukturen und Stabilitäten sich herleiten und Eigenschaften des Steins verstehen. Ein viel komplexeres System wäre zum Beispiel das menschliche Gehirn. Und wenn man da reinschaut, dann würde man neuronale Erregungsmuster messen können. Und die stehen in irgendeinem Zusammenhang mit gewissen Eigenschaften des Systems. Aber das Interessante ist nun, und das Erstaunliche zunächst mal, dass gewisse Systeme, und vom menschlichen Gehirn wissen wir es, von anderen können wir momentan nur mutmaßen, dass gewisse Systeme auch mit inneren phänomenologischen Zuständen und Eigenschaften offensichtlich einhergehen. Also, dass es sich nicht darauf beschränkt, dass sich dieses System, ne, äußerlich physikalisch beschreiben lässt, sondern dass es etwas bedeutet, das System zu sein. Also dass das System ein Innenleben hat. Und interessanterweise lässt sich das mit der Physik jetzt gar nicht so leicht in Einklang bringen. Denn die Physik hat gar keine Mittel heute, diese phänomenologische, wie wir sagen, diese Innenwelt, diese Bewusstseinssphäre überhaupt konzeptionell zu beschreiben. Also während alles in der Physik mit Masse, Energie, Ladung, Impuls und solchen Begrifflichkeiten konsistent beschreibbar ist, fehlt im Weltbild heute komplett die Herangehensweise, wie man überhaupt diese phänomenologische Innenwelt integrieren würde in ein physikalisches Weltbild. Und das macht so, ich denke mal, diese Spannendheit des Themas aus und diese Komplexität auch am Anfang, sich dem überhaupt zu widmen und das zusammenzubringen. Wenn man aus der Physik kommt, aber auch aus allen anderen Naturwissenschaften, tut man sich schwer, ne, diese phänomenologische Bewusstseinswelt zu verstehen und erklärbar zu machen.
Da haken wir nochmal ein. Wir kommen auch, du hast auch einen schönen Satz gesagt, sich damit zu beschäftigen. Da muss ich unbedingt auch nochmal nachfragen nachher. Aber einfach nochmal, damit der Hörer, die Hörerinnen und Hörer nochmal mit dabei bleiben. Das war jetzt schon ein paar Schritte für manche vielleicht zu arg. Also wir reden ja über, jetzt fange ich an zu formulieren, bitte korrigiere mich, also dass diese phänomenologischen Innenwelten wäre zum Beispiel doch sowas, wenn ich sage, das habe ich mir doch gedacht, dass dir das gefällt. Das ist ja sowas Art wie Empathie, da laufen ja irgendwelche Prozesse in mir ab, auf Basis von Erfahrungen, wo ich sage, das ahne ich, dass das jetzt dir gefällt.
Genau, auch ein Gefühl wäre zum Beispiel, ne, Bestandteil oder eine Facette dieser phänomenologischen Innenwelt.
Nicht nur ein Gefühl wäre das eine. Was wäre noch so ein...
Emotionen, Gefühle, also wenn jegliche Empfindung, die wir tagtäglich... Ne, da eigentlich interessanterweise leben wir ja selbst nur in dieser phänomenologischen Innenwelt. Ne? Also das andere ist ja sozusagen jetzt im extremsten Fall ausgedrückt, alles nur hergeleitet, wo wir uns ein Bild der äußeren Welt machen und die physikalisch verstehen wollen. Das, was wir am ehesten, am ursprünglichsten, am intimsten kennen und verstehen, ist eigentlich, oder nicht verstehen, aber kennen, ist unsere Innenwelt, in der wir eigentlich tagtäglich zu Hause sind. Das Gefühl beim Aufstehen, das Glücksgefühl beim Betrachten eines farbenfrohen oder farbenprächtigen Sonnenuntergangs, der Schmerz, wenn mir der Zahnarzt meine Füllungen neu aufbohrt. Also alle Empfindungen, Sinneswahrnehmungen spielen sich in dieser Innenwelt ab. Und das ist das, was wir phänomenologisches Innenleben nennen, sozusagen.
Jetzt kommst du ja, nochmal zur Erinnerung, für alle, die zugehört haben, du bist ja Physiker. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja, das haben doch schon die ganzen Neurologen untersucht. Das sind irgendwelche chemischen Prozesse, die da in meinem Gehirn ablaufen, die das da alles machen. Du kommst jetzt von der anderen Seite und sagst, genau diese chemischen Prozesse schaue ich mir jetzt mal anders an.
Ja, oder die reichen halt nicht aus, ne? Zum Verständnis. Sie spielen sicher eine Rolle. Also da kommt jetzt genau, und da prallen jetzt verschiedene, auch letztendlich philosophische Ansatzpunkte aufeinander. Ne? Es gibt eben nun verschiedene Strömungen in der Wissenschaft. Und das kann man sich vorstellen wie eine völlig konträre Meinungen, die da auch jetzt aufeinander prallen. Ne? Es gibt in keinster Weise heute eine feststehende Herangehensweise oder einen klar definierten Ansatzpunkt, um das ganze Thema zu verstehen. Es gibt höchstens eben verschiedene Strömungen, die jetzt aus verschiedenen Richtungen argumentieren und versuchen, sich der Problematik zu nähern. Und eine, die du gerade so, denke ich, auch mit angesprochen hast, wäre jetzt eine sehr materialistische Herangehensweise, zu sagen, naja, wo ist das Problem? Das ist ja schon alles erklärt. Ne? Wir können das Ganze, was sich hier abspielt im Gehirn, letztendlich auf unterster Ebene physikalische, dann darüber liegende chemische, biologische Prozesse zurückführen. Und die kann man ja messen. Und dann kann man neuronale Aktivitätsmuster nachweisen. Und die sind halt irgendwie mit Bewusstsein assoziiert oder korreliert. Mhm. Und das große Problem oder die extrem zäh zu überwindende Erklärungslücke ist nun aber, diese physikalische Welt, ja, zu verlassen und dieses Phänomenologische zu verstehen. Weil offensichtlich reicht es ja nicht aus, Ladungsverschiebungen oder Massetransfers in irgendeinem System zu verstehen, um zu verstehen, dass das ein Innenleben hat. Also so etwas wie Ladungsverschiebungen finden in jedem Kondensator statt. Jedes elektronische Device, mit dem wir gerade kommunizieren, hat sowas wie elektrische Impulse oder Ähnliches. Jetzt kann man sich natürlich aus dieser Warte heraus die valide Frage stellen, ja, hat jeder Computer, ist jedes integrierte Circuit, ist das denn auch bewusst? Also ist Bewusstsein überall, weil wir gewisse Prozesse mit Bewusstsein assoziieren? Ne? Jetzt kommt ja die spannende Frage, nämlich des Mechanismus letztendlich, was soll es denn sein, welches kritische Element muss denn nun in einem System zum Wirken kommen, damit es die Schwelle zu Bewusstsein überwindet? Also was ist denn nun so besonders an den Prozessen, die in uns ablaufen, damit wir auch dieses Innenleben haben, ja, was vielleicht spekulativ in allen anderen Systemen nicht der Fall ist?
Das ist ein super Satz, um genau das nochmal einzuschieben, um jetzt den Hörer nochmal mitzunehmen, warum wir beide oder warum ich auch so Lust hatte, das ganze Gespräch zu führen, weil da kommen wir in die Nähe von dem, warum ich ja diesen Podcast mache. Thema künstliche Intelligenz hast du ja angeschnitten. Unterscheidung zwischen was ist Mensch, was ist Computer. Wo wir immer alle dachten, das ist doch alles ganz einfach. Das eine hat einen Knopf zum anderen ausmachen und der andere nicht. Und wenn man dann immer weitere Fragen stellt, dann kommt man irgendwann auch zu so einem Punkt, dann sagen wir, Ladungsverschiebung haben Mensch und Computer. Und man landet dann bei dem, was du jetzt untersuchst, aus meinem Verständnis, nämlich einem Bewusstsein. Und da gibt es ja auch Vertreter, die der Meinung sind, das hat auch jeder Computer. Und du hast ja das gerade so schön mit so einem Schlusssatz gesagt. Eigentlich ist das, worum man sich mal kümmern muss, weil offenbar gibt es da vielleicht etwas, was dann doch den Unterschied ausmacht in den Ladungsverschiebungen oder den elektrischen Stößen. Jetzt lassen wir mal die Hörer kurz mal ein bisschen durchatmen. Ich gehe nochmal chronologisch mal kurz zurück. Das ist vielleicht auch ganz interessant, nochmal herzuleiten, warum du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich damit zu beschäftigen. Das ist ja jetzt nicht so, dass dir jemand das als Auftrag gegeben hat, sondern du hast dir das Gebiet ja selber gesucht. Einfach die Frage, was war der Moment, dieser Moment, wo du gesagt hast, wow, hier brauchst Erkenntnisgewinn?
Ja, der lag interessanterweise auch schon lange zurück. Also ich weiß noch sehr gut, als ich in meinem Kinderzimmer saß, als kleiner 6-7-jähriger Kerl, und mit Dingen gespielt habe und auf einmal hat es mich gerissen und ich habe gedacht, es ist ja interessant, dass ich offensichtlich aus mir selbst heraus die Welt wahrnehme. Kann das denn mein Teddybär auch oder die Eisenbahn, mit der ich spiele? Also was macht mich denn so besonders, dass ich jetzt auf einmal Wahrnehmungen meiner Außenwelt habe, die sich aber in mir abspielen? Und offensichtlich war das bei mir sehr früh angelegt, ja, die bohrende Frage, ja, das ist doch hochgradig erklärungsbedürftig. Und dann fing ich natürlich an, mein Umfeld zu löchern, sehr früh, und allen denkbaren Erwachsenen unangenehme Fragen zu stellen. Könnt ihr mir das erklären? Wie kann es denn sein, dass ich etwas fühle und spüre? Macht es denn die Eisenbahn neben mir auch? Und da ich gemerkt habe, dass ich eigentlich nie zufriedenstellende Antworten bekommen habe, war es für mich mehr oder weniger irgendwann zwangsläufig der Weg, auf die eigene Suche zu gehen, ne? Und sozusagen dieses Thema zu forcieren. Also man könnte sagen, durch die unzufriedenstellende Antwort aller möglichen Menschen an mich, ja, hat sich quasi das aufgedrängt, dass ich mal selbst dieser Frage nachgehe.
Spannend. Andere greifen dann in der Pubertät bei solchen Fragen dann zu Hermann Hesse oder wie hieß er damals, Steppenwolf, da waren wir alle volle Fans von Steppenwolf und solchen Dingen. Wieder andere sagen Chemie und Biologie. Würdest du sagen, aufgrund deiner Studienwahl bist du später der Fragestellung zurückgekehrt mit deinem dann neuen Fachwissen? Oder war das sogar so, dass du gesagt hast, das alles habe ich mir angeschaut, das macht keinen Sinn, Biologie macht keinen Sinn, Philosophie sowieso nur Palaver, ich nehme die Physik. War das ein bewusstes Entscheiden für Physik, um dem Thema nachzugehen, oder hast du später das Thema aufgegriffen, als du Physik gemacht hast?
Eigentlich Letzteres. Also in der Tat, das war immer für mich spannend, aber latent. Ich habe es als Steckenpferd gesehen, als Thema, das mich einfach brennend interessiert, aber ich hatte wohl irgendwo das Gefühl, dass sich damit schwer eine Berufslaufbahn manifestieren lässt oder begründen lässt. Weil zu philosophisch, zu spekulativ, insbesondere vor 20, 30 Jahren noch zu weit weg. In der Tat war es genau so, wie du sagst, durch meine sukzessiv steigenden Kenntnisse, könnte man sagen, in der Physik, durch das immer weiter zunehmende Verständnis der Zusammenhänge und dann auch durch die Erforschung oder Forschungserkenntnisse der letzten Jahre in der Neurowissenschaft, das hat jetzt mal irgendwo vor wenigen Jahren zu einem Punkt kulminiert, wo sich das dann einfach, wo das aufgebrochen ist. Wo ich gesagt habe, jetzt ist die Zeit reif. Es gibt jetzt in diesem ganzen Puzzle, das man legen muss, hinreichend viele Steine, die schon auf ein bisschen das Gesamtbild hindeuten. Eingeschlossen meiner eigenen Erkenntnisse und meiner Intuition vielleicht. Und das Ganze hat sozusagen zusammengespielt, um die Entscheidung zu treffen, Mensch, jetzt muss es sein und ich will da Gas geben.
Ich habe schon wieder 1000 Fragen im Kopf, aber vielleicht, um das nochmal dann weiter fortzusetzen. Also du hast dann gesagt, jetzt muss es sein, ich kümmere mich drum. Jetzt sieht man, du bist im Arbeitszimmer, in dem sitzt du wahrscheinlich und denkst, aber du bist ja nicht alleine in diesem Themenfeld. Du hast ja jetzt gerade angedeutet, es gab schon Erkenntnisse. Du bist ja nicht an der Uni, soweit ich das verstehe, ne? Sondern du bist in einem freien Netzwerk von Menschen, die sich damit beschäftigen. Oder welche Plattform hast du?
Die Plattform ist im Prinzip erstmal dadurch, dass ich theoretisch arbeite und konzeptionell und damit viel am Schreibtisch machen kann, das gibt mir die Möglichkeit, sehr frei an die Sache ranzugehen. Anders wäre es jetzt, wenn ich der Experimentator wäre und ich müsste jetzt riesen Laborumgebungen aufbauen, zum Beispiel das Thema experimentell nachzuvollziehen oder zu verfolgen. Ich bin da im Vorteil, dass ich mit der theoretischen Arbeit eigentlich immer ein Stückchen weiterkommen kann, ohne erstmal in große Vorleistung zu gehen, ne, mit diesem Laborumfeld. Aber völlig wichtig und richtig ist, dass ich da eingebunden bin in institutionelle Ansatzpunkte von Lehrstühlen. Also ich habe eine Kooperation mit einem Lehrstuhl in Macau. Ich habe eine Kooperation mit einem Lehrstuhl in der Nähe von Stanford, wo einfach Gleichgesinnte sind, die ich gefunden oder die mich gefunden haben, um gemeinsam theoretisch jetzt und konzeptionell das Thema weiter zu durchdringen. Also es braucht diesen Austausch mit Leuten, die ähnliche Ideen auch voranbringen wollen, um die nächste Stufe zu erklimmen. Und was jetzt die Brücke zu experimentellen Dingen anbelangt, könnte man sagen, ich hole mir die experimentelle Evidenz sozusagen, indem ich dann meine Modelle querchecke an der Sachlage, die experimentell da ist. Andererseits setze ich mit meinen Ansätzen aber auch Inspiration und Vorlagen für neue Experimente, die dann auf der Welt wo umgesetzt werden können. Also das ist sozusagen dieser Kreislauf und dieser Prozess des Weiterkommens. Ohne dass ich selbst der Experimentator bin, also es hat konzeptionelle Züge, die aber alle empirisch basiert sind, indem ich auf Daten fuße und mit Daten meine Modelle validiere. Andererseits aber auch Vorlage für experimentelle neue Richtungen gebe.
Damit bist du dann eingebettet in ein Netzwerk, hatten wir gerade mal schon mal gesagt. Also du bist auf jeden Fall nicht irgendwo im Hinterzimmer und irgendwas Obskures, sondern es ist ein, man kann vielleicht sagen, schon avantgardistische Community, die sich neue Gedanken macht, die jetzt nicht Mainstream im Moment sind. Richtig. Aber Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, an normalen Uni, also Teil des Wissenschaftsprozesses rund um die Physik, dann schon sind. Es gibt ja von dir Veröffentlichungen und Kommentierungen auch von anderen Wissenschaftlern, soweit ich das verstanden habe.
Ja. Genau. Nee, das ist komplett eingebettet in den wissenschaftlichen Prozess und dann hat man natürlich auch alle Randbedingungen dazu durchlaufen. Ne? Man schreibt seine Dinge nieder und ist natürlich interessiert daran, dass das auch diesen wissenschaftlichen Prozess durchläuft. Eine Einreichung in einem führenden Journal, einen Review-Prozess, der dann immer ansteht, wo andere fähige Leute drüber schauen und, sage ich mal, sich eine Meinung bilden von dem Papier. Dann kommen in der Regel Anmerkungen und Kommentare, etwaige Verbesserungsvorschläge, bis es dann sozusagen zu einer wirklichen Publikation wird, die dann in den Foren oder wo auch immer auf Konferenzen, auf Symposien diskutiert und dem Wissenschaftsprozess zugeführt wird. Und all das, in das bin ich eingebettet, insofern völlig korrekt. Ich stelle mich der Öffentlichkeit und diesem wissenschaftlichen Prozess, um letztendlich mit anderen zusammen eine Theorie weiterzuentwickeln, die irgendwann mal hoffentlich die Wahrheit beschreibt.
Muss ich ja gleich Luft holen, weil die Wahrheit, du hattest ja auch so was Schönes anderes wie den Sinn des Lebens, da kommen wir später nochmal drauf, das sind ja so große Worte, aber wir kommen zumindest einer Wahrheit näher, wenn wir schrittweise Erkenntnisse gewinnen. Das war mir jetzt mal wichtig, die Grundlage so ein bisschen zu legen. Nicht? Also du machst es aus eigenem Antrieb, du bist aber eingebettet in so einen wissenschaftlichen Prozess auf der ganzen Welt. Und vielleicht ist jetzt nochmal an der Zeit, dass du nochmal ein bisschen das Bild ein bisschen beschreibst, wie aus deiner Sicht Bewusstsein aus physikalischer Sicht funktioniert. Und ich sag mal Stichwort Universum dazu. In kleinen Häppchen mal den Hörer mal erklären, an welchem, was du versuchst zu belegen im Prinzip.
Wenn man heute sich mal die Mehrheitsmeinung anguckt, und ich glaube, das hat man vorhin schon kurz adressiert mal das Thema, dann ist es in der Tat so, dass es sehr materialistisch getrieben ist. Also insbesondere die Neurowissenschaft vertritt eigentlich die Mehrheitsmeinung, dass Bewusstsein letztendlich irgendwo aus materiellen Prozessen, aus physikalischen Prozessen hervorgeht. Also man könnte das als emergentes Phänomen im Sprachgebrauch dieser Leute bezeichnen. Also es finden komplexe Prozesse statt, insbesondere natürlich in dem System, von dem wir wissen, dass es mit Bewusstsein verbunden ist, dem menschlichen Gehirn. Und die Lehrmeinung ist so ziemlich weit verbreitet, dass die Komplexität, das Zusammenwirken dieser Prozesse irgendwo am Ende der Fahnenstange, am Ende des Berechnungsprozesses Bewusstsein ausspuckt. Und ähnlichen Richtungen oder ähnliche Strömungen gibt es auch im Bereich der KI, die auch mögliche Pfade versucht zu eruieren von einer künstlichen Intelligenz, vielleicht perspektivisch zu einem künstlichen Bewusstsein zu kommen als nächste Evolutionsstufe. Alles sehr materialistisch getriebene Ansatzpunkte. Ich verfolge die These, dass das alles unplausibel ist. Und da gibt es jetzt viele philosophische Abhandlungen und auch Argumente, dass dieser materialistische Ansatz nicht so wirklich ins Weltbild passen kann und dass der eigentlich früher oder später zu extremen Konflikten und Inkonsistenzen führt. Um es kurz zu machen, ich verfolge einen Weg, der nun eine ganz andere Richtung einschlägt und ich behaupte nicht mehr oder weniger als das, dass Bewusstsein ein kosmisches Phänomen ist, das im Bauplan des Universums im Prinzip angelegt ist. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass ich postuliere, dass es ein Bewusstseinsfeld gibt, das alles im Universum durchdringt und durchzieht. So, der Begriff des Feldes ist zunächst mal ein physikalischer Begriff. Es bedeutet sowas wie, dass es eine Matrix ist, so kann man sich es vielleicht vorstellen, die an jedem Raumpunkt im Universum ihre Wirkung entfaltet und die überall vorhanden ist und existiert. Ja, also sowas wie eine allumfassende Matrix, die das Universum durchzieht. Und ich behaupte, dass diese Matrix, dieses Feld sich jetzt in zweierlei Ebenen manifestiert, nach außen messbar in einer Energieebene, die wir messen können, und nach innen eben in dieser phänomenologischen Ebene. Also das heißt, dieses Feld hat messbare physikalische Eigenschaften, hat aber auch selbst ein Innenleben. Also es ist quasi das angelegte, im Kern, im Universum angelegte kosmische Bewusstsein, das durch alles durchschwingt. Und dieser Vorstellung folgend wäre das Gehirn nun ein Instrument, könnte man sagen, das an dieses Feld ankoppelt, es sich zunutze macht, also andockt und mit gewissen Moden, wie man sagt, man könnte sich das Ganze jetzt wie Saiten eines Klaviers oder einer Gitarre vorstellen. Also dieses Feld ist aus verschiedenen Grundschwingungen aufgebaut und das Gehirn schafft es nun, an diese Schwingungen, an diese Saiten zu koppeln und Akkorde auf dieser Klaviatur zu spielen und verschafft sich so bewusste Zustände. Wobei das Bewusstsein in diesem Feld stattfindet, aber da es uns durchdringt und durchflutet, ist das quasi so, als würde es in uns stattfinden, indem das Gehirn an dieses Bewusstseinsfeld andockt. Und das ist jetzt mal grob gesprochen die Richtung, aus der ich komme. Und die führt jetzt zu einer ganzen Reihe von Implikationen, die sich aber interessanterweise alle in den Daten wiederfinden. Also man würde jetzt ja zum Beispiel vermuten, dass man dann im Gehirn einen besonderen Ankopplungsmechanismus, einen Resonanzmechanismus mit diesem Feld nachweisen müsste. Also immer wenn es das Gehirn schafft, anzukoppeln und gewisse Saiten zu spielen auf dieser Klaviatur, dann würde ein bewusster Zustand im Gehirn stattfinden. Und interessanterweise, das lässt sich genauso in den Daten auch sehen.
Und da kommen wir gleich zurück. Ich wollte nur noch mal kurz wieder mich in den Hörer und auch in mich reinversetzen. Einfach das Bild. Also du hast ja so einen Satz gesagt, das Gehirn ist der Ankopplungsmechanismus, sage ich jetzt mit meinen Worten, an dieses Bewusstseinsfeld. Und dadurch, dass es überall ist, dieses Bewusstseinsfeld, und mein Hirn sich da jetzt ankoppelt, spüre ich das. Jetzt spinne ich das weiter, sage, okay, wenn ich nicht mehr bin, sondern tot umfall, bin ich ja dann theoretisch immer noch da, ich brauche nur wieder den Ankopplungsmechanismus. Oder andersherum ausgedrückt, mein Gehirn als Ankopplungsmechanismus ist eigentlich das Individuelle, nämlich das koppelt sich da irgendwie an. Und das, was ich immer denke, was mich besonders ausmacht, das ist eigentlich nur dieses Stück Fleisch oder Hirn, was sich ankoppelt. Aber der Rest von mir ist ja dann in der Energie irgendwo unterwegs.
Ja, die nächste Stufe wäre natürlich auch, den Connex herzustellen zum unserem Memory, ne? Zum Gedächtnis, zur, sage ich mal, zum autobiografischen Fingerprint unseres Lebens. Man könnte es ja dabei belassen, bei der These, dass jeder bewusste Zustand dadurch entsteht, dass dieses Feld existiert und in dem Moment des Bewusstseins das Gehirn es schafft, anzukoppeln und diesen Bewusstseinszustand zu schaffen. In der Tat gehe ich da aber auch noch eine Stufe weiter und behaupte, dass was wir als Record of Life oder als gesamtheitliche Erinnerung als Persönlichkeit ja wahrnehmen von uns und in der Gesamtschau unseres Lebens, was uns ausmacht, dass das letztendlich auch alles in diesem Feld stattfindet und dass eigentlich gar keine Memories im Gehirn physikalisch abgelegt sind, sondern dass sich das alles in dieser Cloud sozusagen in diesem Bewusstseinsfeld abspielt. Und wir Zeit unseres Lebens eigentlich ständig Zustände in dieses Feld, in diese Matrix schreiben, die wir mit uns rumtragen. Und da könnte nun tatsächlich die These sein, dass das ja etwas ist, was bleiben kann, nachdem der physikalische Teil von uns stirbt oder zurückbleibt.
Ich habe zufällig neulich einen Film gesehen zum Thema Autismus. Und Autismus, ich bin da kein Experte, aber man hört ja auch immer, die Frage ist ja, wer von beiden ist eigentlich der nicht normale oder bei wem läuft eigentlich gerade was schief? Nur weil wir nicht mit ihm oder er mit uns nicht kommunizieren kann, heißt es ja nicht lange, dass wir die Besseren oder er der Bessere oder was auch immer ist. Da hat er so auf einmal gedacht, der Joachim hat doch was mit dieser Schnittstelle zum Bewusstseinsfeld gesagt. Vielleicht hat ein Autist einfach nur ein anderes Schnittstelle. Also wäre das jetzt so eine These, wo du sagst, ja, da könnte ich mich langhangeln in so einer Argumentation, dass Autismus damit erklärbar ist, dass die halt anders an dieses Energiefeld andocken als der normale Mensch?
Korrekt. Jetzt das Ganze mal zu Ende gedacht. Wenn sich das Ganze, und da arbeite ich ja dran, also aus dieser These, die heute schon in Teilen der Daten bestätigt werden kann, also letztendlich weitere Experimente natürlich jetzt auch zu forcieren, die diese Schnittstelle noch besser erforschen, die diesen Mechanismus noch transparenter machen. Wenn sich das alles so bewahrheitet, dann wäre das natürlich für die Zukunft überhaupt schlechthin jetzt ein ganz neuer Forschungs- und Erklärungsweg für sämtliche Formen von psychologischen Erkrankungen beispielsweise. Also der Schizophrene, der Autist wäre in vielerlei Hinsicht auf Erkrankungen der Schnittstelle oder auf Defizite, auf Deformationen dieses Schnittstellenmechanismus zurückzuführen. Etwas, was heute in keinster Weise erklärbar ist. Eben die Erforschung des Mechanismus und die Beschreibung genau dieses Zusammenspiels ist jetzt sozusagen perspektivisch die Steilvorlage, ne, für eine weiterentwickelte Medizin und Psychologie, um überhaupt auch mal den Menschen ganzheitlich zu verstehen, um auch überhaupt, wie man das heute so ganz grob und vage nur umschreibt, ne, psychosomatische Erkrankungen auch zu verstehen und überhaupt mal diese Schnittstelle in den Griff zu kriegen. Ne. Was ich nämlich nicht verstehe, kann ich auch nicht manipulieren oder auch nicht wirklich therapieren. Und insofern denke ich, dass mit diesen Arbeiten auch perspektivisch ganz neue Möglichkeiten dann entstehen für die Medizin überhaupt, ne, solche Gehirnerkrankungen in ganz anderes Licht zu stellen.
Alleine das wäre ja schon ein Riesenerkenntnisgewinn für uns, ja, als Bevölkerung, absolut, und für die Menschheit. Was ich Kontakte zu Neurologen habe, merke ich doch, dass da wirklich vieles noch echt Blackbox ist und dass es zwar wortreich total erklärt wird, aber dann Blackbox ist. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Du hattest ja gesagt, du hast schon Dinge, die du schon bestätigen kannst, ohne jetzt die Amateure sozusagen, die Zuhörer zu sehr zu strapazieren. Und versuch mal zu erklären, was du heute schon von dem, was du da als These aufstellst, belegen kannst durch deine Analysen.
Zu Ende gedacht bedeutet ja der Pfad, den ich beschreibe, dass sich Bewusste von unbewussten Systemen dadurch unterscheiden, dass sie in gewissen Schnittstellen, ne, einen Undock, einen Ankopplungsmechanismus haben müssen. Also wenn das System, der Stein oder dein Laptop gerade diesen Ankopplungsmechanismus nicht hat, dann wird es auch nie in der Lage sein, Bewusstsein, diese phänomenologischen Innenzustände zu erleben. Die Behauptung ist nun, dass sich eben gerade bewusste Systeme, beispielsweise das System, das wir sehr gut kennen, das Gehirn, dadurch unterscheidet, dass es eben, ne, diesen Ankopplungsmechanismus hat. Und jetzt muss man da natürlich dann auch einiges an Physik ins Spiel bringen. Und wenn man das tut, erkennt man, dass es offensichtlich gewisse Organisationsprinzipien braucht, um diese Schnittstelle mit Leben zu füllen, um diese Ankopplung herzustellen. Das heißt, das System, von dem wir sprechen, muss einen gewissen Organisationsgrad und einen gewissen Organisationsaspekt erfüllen, damit es sozusagen die Kopplung schafft. Und dieser Mechanismus, der sollte jetzt eigentlich durch charakteristische Signaturen, ne, durch ganz bestimmte Organisationsprinzipien nachweisbar sein. Das heißt, wenn ich die in den Daten erkenne, wenn ich nachweisen kann, dass bei bewussten Prozessen das Gehirn genau solche Aktivitätsmuster hat, wie ich sie postuliere, dann sollte es schon mal ein erster vernünftiger Indikator dafür sein, dass das wohl ein plausibler Ansatz ist. Und genau das habe ich die letzten Jahre auch getan und beschrieben in mehreren Publikationen. Und im Prinzip ist es so, dass in bewussten Zuständen das Gehirn in einem ganz besonderen Synchronisierungsmodus laufen muss, damit es diese Ankopplung schafft. Und das sieht man auch sehr gut. Also wenn wir, und es gibt ja dann eben diese Dichotomie und diese Zweigleisigkeit auch im Gehirn, wir haben sehr wohl auch nachts im traumlosen Schlaf, ne, unbewusste Phasen, völlig nichts, oder in der Anästhesie, der Anästhesist schafft es quasi, uns totzulegen. Und diese Ankopplung offensichtlich mit Anästhetika abzuschaffen oder zu verhindern, ist ja ein ganz spannender Aspekt jetzt, ne, was das, ja, Anästhetikum eigentlich tut. Ja. Es schafft, die Ankopplung an das Feld zu verhindern. Und jetzt kann man sich natürlich dann neuronale Aktivitätsmuster angucken während Anästhesie oder während traumlosem Schlaf und kann die vergleichen mit sehr bewussten Phasen und kann mal natürlich sich die Frage stellen, was ist das große Unterscheidungsmerkmal? Und was man sieht, durchgängig sieht, wenn man sich die Daten entsprechend zurechtlegt, ist, dass alle bewussten Zustände durch dieses ganz hohe Maß an Synchronisierung, an gemeinsamer Bewegung, an offensichtlicher Kohärenz mit einem Initiator, mit einem Treiberfeld, dass das das charakteristische Merkmal ist. Und in der Interpretation meines Ansatzes führt es jetzt schon mal, ne, zu einem plausiblen ersten Meilenstein. Nämlich diese Synchronizität, diese kohärenten Aktivitätsmuster im Gehirn eben in Verbindung zu setzen mit diesem Ankopplungsmechanismus. Aber man muss jetzt natürlich Schritte auch weitergehen. Ne? Die großen Zweifler und Kritiker könnten jetzt sagen, ja, gut, aber was sagt uns denn, dass nicht dann diese Synchronizität und dieses Erregungsmuster der Erzeuger des Bewusstseins ist? Was erklärt denn nun, dass da ein Feld und diese Ankopplung stattfinden muss? Und dann argumentiere ich, dass das aber nicht erklärbar ist ohne das Feld, weil das der Synchronisationsmechanismus schlechthin sein muss. Und so ergibt sich halt da, so kann man sich das auch vorstellen, so eine Art, ne, jetzt auch sehr lebhafter Dialog, ne, mit Zweiflern, mit anderen Gruppen, die verschiedene andere Sichten haben. Und insofern muss das Bestreben sein, da jetzt natürlich immer noch auch den nächsten Schritt weiterzusetzen. Und selbst aus dem Ansatz heraus, den ich verfolge, neue Arten von Experimenten vorzugeben, die diese Schnittstelle noch mal genauer greifen können. Das heißt, du bist dann der Getriebene, wenn du sowas behauptest. Und natürlich gibt es die Zweifler, die ganz andere Linien verfolgen. Und insofern ist der nächste Schritt zwangsläufig der, dass aus meiner Theorie heraus auch Vorlagen kommen müssen, mit welchem Experiment kann man denn noch greifbarer und besser belegen, dass ich recht habe.
Ich bin ja bei sowas eher so, dass ich sage, warum nicht hinterfragen, was wir jahrzehntelang gelernt haben, was uns jemand erklärt hat, was richtig ist. Warum nicht mal sagen, es könnte auch alles falsch sein. Und das gefällt mir so sehr an dem Ding, weil es gibt ja nun, und das weiß jeder, so viele Dinge, die unerklärt sind, wo wir dann alle uns zurückziehen und sagen, ja, das wird ewig ungeklärt sein. Zum Beispiel so ein Phänomen, dass man morgens aufwacht und wahnsinnig intensiv an einen Menschen denkt und irgendwann während des Tages kriegt man von der Person plötzlich eine E-Mail. Da denkt man sich dann auch, dass es sowas gibt, was wir nicht erklären können. Übrigens, würdest du so eine Geschichte auch über deine Theorie versuchen wollen zu erklären oder sagst du, nee, das sind eher Zufälligkeiten, die lassen sich nicht erklären?
Also ich sag mal so, theoretisch eröffnet so ein Ansatz jetzt natürlich völlig andere Perspektiven auch noch in der Zukunft. Ich meine, es gibt ja auch das Feld, vielleicht hast du das jetzt so auch mit dem Fall, den du gerade genannt hast, so ein bisschen tangiert, also die Parapsychologie, wo man ja sagt, oh, Vorahnungen oder außersinnliche Wahrnehmungen oder gewisse Phänomene, die eigentlich gar nicht in das physikalische Bild passen, wie kommen denn die zustande, ne? Wo sich natürlich auch gerade unsere westliche Welt, unser westliches Weltbild und die Physik ganz schwer tut, heute das zu greifen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch perspektivisch dann mal möglicher Gegenstand dieses theoretischen Ansatzes wird, den ich da verfolge oder auch in die Reichweite einer möglichen Erklärung kommt. Aber das wären jetzt nicht die ersten Dinge, an die ich denke. Also ich glaube, dass es so viel Datenmaterial über normale Phänomene gibt, die wir gerade schon alle tangiert haben, also überhaupt mal diese Schnittstelle zu verstehen, psychologische Erkrankungen besser zu verstehen, überhaupt mal die Verortung des Bewusstseins in unser Weltbild zu schaffen. Da ist noch so viel Vorarbeit zu leisten, dass das, glaube ich, erst dann für mich akut wird, ne, wenn quasi die Vorbereitungen richtig abgeschlossen sind. Ich glaube, es könnte eine Perspektive sein, wo man überhaupt mit so einem Ansatz weiterkommt, in der Tat.
Und vielleicht geht es ja dann wie die Dominosteine. Wenn man das eine gefunden und bestätigt hat, dann sind die anderen Dinge plötzlich vielleicht ganz leicht. Jetzt nochmal zurück auch zu dem, worüber ich sagte, ganz spannende Frage. Durch die künstliche Intelligenz kriegen wir ja Fragen über uns selber gestellt, die wir nicht richtig beantworten können. Ich weiß noch, wie ein, sagen wir mal, Kollege von dir in Frankfurt, ein promovierter Philosoph und auch Physiker, mich so schnell vorgeführt hat, als ich gesagt habe, ich kann Mensch und Maschine auseinanderhalten. Da hat er so ein paar Sachen gesagt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin am Ende mit meinem bescheidenen BWLer-Latein. Aber wir kommen ja auf die Frage durch die Digitalisierung immer stärker, was macht uns Menschen eigentlich aus? Was macht ein Computer aus? Die aufmerksamen Zuhörer wissen, ich habe einen mit Tom Hillenbrand, einem Science-Fiction-Autor, schon auch ein Gespräch geführt. Der hat ja in diesem Roman Hologrammatica diese Idee entwickelt, dass man sein Gehirn in eine Cloud hochladen kann. Und dann kommen die Dinge zusammen, auf die ich jetzt zusteuern will, dass du ja letztendlich, das, was du vorhin schon gesagt, unsere Erfahrungen liegen ja in diesem Energiefeld und wir laden was hoch. Letztendlich haben wir eine Cloud, wo wir liegen. Und wenn man das dechiffriert, kann man ja erstmal auf der einen Seite sagen, ich gebe den Befehl, dass mein Zeug da hochgeladen wird und ich hätte es auch gern wieder, wenn ich dann neu geboren werde oder in einem irgendwie gearteten Computer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht kannst du nochmal kurz das Uploaden in die Cloud nochmal 3-4 Sätze sagen und dann kommen wir aber zu der spannenden Frage, die ich dir ja auch schon gestellt habe. Wollen wir das eigentlich?
Momentan wäre das eine These noch, ne? Ist klar. Das alles mag ja für viele extrem abgefahren klingen. In der Tat wäre eine natürliche Implikation und auch Schlussfolgerung aus dem ganzen Ansatz, den ich verfolge, dass also eigentlich unser Memory gar nicht im Gehirn liegt, sondern dass wir ständig in dieses Feld schreiben und was wir mit uns herumtragen, eigentlich in der Cloud liegt. Die ständig zugreifbar für uns ist, aber interessanterweise nur durch unseren individuellen Lese-Schreib-Mechanismus auch aus- und zulesbar ist, ne? Also kein anderer kann auf unseren individuellen Memory zugreifen. Viele behaupten ja, also sie wollen ihr Gedächtnis oder ihre Persönlichkeit, ne? Also jetzt in Science-Fiction-Filmen würde man vielleicht solche Hirngespinste sehen oder hören, würden ihre Persönlichkeit oder ihr Memory downloaden auf was auch immer, um dann es einem Humanoiden einzusetzen und die Persönlichkeit zu transferieren. Mein Ansatz zu Ende gedacht würde das halt in keinster Weise, ne, bedeuten. Also wir können von unserem Gehirn gar nichts downloaden. Das ist alles in der Cloud. Und jetzt wäre natürlich die Frage, kann ich irgendwo diesen Cloud-Anteil, den ich besetze und aus dem ich lese, den ich beschreibe, kann ich den transferieren auf ein anderes Lebewesen? Das kann ich heute nicht wirklich beantworten. Ich glaube, es gibt gute Gründe, dass das nicht passiert, weil sozusagen der physikalische Teil von dir in gewisser Konstellation, Resonanz und Beziehung stehen muss zu dem, was da abgelegt ist. Also ich glaube nicht, dass ein anderes Wesen oder auch schon gar kein Humanoide oder keine KI-Lösung das auslesen und anzapfen könnte. Weil dem Ganzen auch ganz unterschiedliche, ne, sozusagen Lese-, Schreib- und Ablegemechanismen zugrunde liegen. Also da unterscheidet sich eben das Ganze dramatisch, ne? Zum einen, dass wir unser Gedächtnis einfach nur mal so downloaden. Das würde ja bedeuten, dass wir diesen genauen Mechanismus verstehen müssen erstmal, an dem ich mit denke und arbeite. Aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Welt, die man dann noch erschließen muss. Ne? Und deswegen, also um auch die Frage zu beantworten vielleicht, naja, gibt es denn einen stringenten jetzt Weiterentwicklungsweg der heutigen KI hin zu einem künstlichen Bewusstsein? Nein, ne? Also das ist eine komplett andere Sphäre, die man da erobern muss. Man muss im Prinzip Systeme kreieren, die diesen Kopplungsmechanismus haben. Und das ist in keiner heutigen KI oder in keinem Humanoiden oder in keiner heute vorhandenen Technologie auch nur ansatzweise vorhanden. War jetzt vielleicht ein bisschen viel Antworten auf das Geflecht der Frage, ne? Wo ist das überhaupt abgelegt? Kann man was downloaden? Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, die Mechanismen, ne, überhaupt, wie wir heute KI oder die Weiterentwicklung der KI sehen, die Mechanismen sind völlig anders, wie offensichtlich der Mensch funktioniert. Und es gibt diesen dramatischen Unterschied zwischen beiden. Das eine sehr technologisch, physikalisch, das andere, wir arbeiten als Menschen offensichtlich, eben ticken wir ein Stück anders. Ne?
Diese Angst, dass wir mal nicht mehr unterscheiden können, wer ist Mensch und Computer, vielleicht unbegründet ist. Und wenn du es schaffst, es zu bestätigen auf das, was du suchst, nämlich dass wir diese Schnittstelle haben hin zu einem Energiefeld, die uns eben genau unterscheidet von einem Maschine mit KI. Wir haben ja die Theorie geschaffen, mit der man das belegen kann. Was ja auch dann näher an das kommt, dass wir so eine Art ethische Regeln festlegen können, was ist Mensch und was ist Computer. Darum geht es in dem Buch von Tom Hillenbrand letztendlich auch, dass man da den Unterschied noch nicht, gar nicht mehr richtig machen kann. Haben wir heute einfach ja Schwierigkeiten. Es gibt ja diesen berühmten Test, mit dem man das machen könnte, denkt machen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du erfolgreich bist, dann können wir ganz klar zeigen, das ist Mensch und das ist Maschine.
Genau, wenn wir unter die Haube gucken, jetzt könnte natürlich eine künstliche Intelligenz oder eine Weiterentwicklung derselben irgendwo das ein Stück weit auch, kaschieren oder mit vermeintlich bewusstem Verhalten, ne, eine nicht vorhandene Bewusstheit kaschieren. Ne? Das wäre schon noch denkbar. Also eine möglichst realistische Annäherung, zumindest vom äußeren Verhaltens und von Gestik und Mimik und von, ne, also gewissen Reaktionen, kann ich mir sehr wohl vorstellen. Aber die Frage bleibt, passiert in diesem simulierten Bewusstseins etwas innerlich? Ne? Hat vermeintlich oder gibt vor, bewusste Zustände zu haben, aber hat es wirklich Bewusstsein? Ne? Das ist ja die große Frage.
Genau, also Verhalten, nur weil es Verhalten kopiert wird, heißt ja noch lange nicht, dass es ein bewusstes in unserer Definition ist.
Genau, und da könnte man es unterscheiden. Genau.
Also ich habe ja jetzt eben gesagt, ich habe geschwärmt, weil wir dann unterscheiden können mit deiner Theorie. Mhm. Es bleibt da trotzdem immer die Angst, wenn deine Theorie aufgeht, deine These bestätigt wird und man dann das verstanden hat, dann kann sich auch einer ransetzen und kann sagen, und jetzt baue ich diese Schnittstelle nach, mit der ich das andocken kann, und das wäre sogar der blanke Horror. Ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Ne? Also praktischer Horror wäre ja, weil dann könnte jemand das Ding, da hat jemand den Baukasten oder hat das weiß, wie es geht, und dann sagt er so, jetzt zapfe ich mal schön das alles an, was der Möllendorf alles so hinterlegt hat und was der Kepler so hinterlegt hat, und dann fängt er an, auf dem Weg vielleicht eine Kontrolle über unser Bewusstsein zu kriegen, und damit ist dann das Horror-Szenario sogar doch erfüllt. Jetzt gehen wir nochmal ganz dann eben zurück, wenn ich diese Gedanken mache. Also könnte ja, wenn du erfolgreich bist, ähnlich wie derjenige, der die Atombombe erbaut hat, der Deutsche De Braun zum Beispiel oder der, weiß ich auch, der Oppenheimer, ne, die dann beide irgendwie danach gedacht haben oder wie der Nobel gedacht haben mit dem Erfinden des Dynamit, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Also beschäftigt dich die Frage, wenn wir ganz an den Anfang gehen, als du deinen Teddy angeschaut hast und du hast so den Erkenntniswunsch gehabt, beschäftigt heute auch die Frage, wie weit will ich eigentlich noch Erkenntnis schaffen? Vielleicht mache ich da die Box der Pandora auf, die wir eigentlich gar nicht aufmachen wollen.
Ja, das ist natürlich schon ein Aspekt, gebe ich zu. Das ist aber natürlich in der Wissenschaft immer, ne, dieser Spagat. Also was uns, glaube ich, als Wissenschaftler komplett umtreibt, ist diese Neugier, dieser Forschergeist, dieses Verstehen wollen, dieses hinter die Kulisse blicken. In der Tat ist es völlig richtig, dass man jedwedes Wissen, jedwede Erkenntnis, die man dadurch gewinnt, natürlich später auch missbrauchen kann und negativ einsetzen könnte. Und du hast schon Dinge erwähnt, ne? Konsequenterweise könnte man jetzt natürlich argumentieren, ja, wenn diese Schnittstelle mal wirklich entschlüsselt ist, wenn dieser Mechanismus komplett verstanden ist, dann kann ich das im besten Falle dazu nutzen, künstliches Bewusstsein zu schaffen, Systemen Bewusstsein einzuhauchen. Ich kann aber auch vielleicht persönlich Eingriff nehmen oder Einfluss nehmen auf die Persönlichkeit anderer Lebewesen, auf deine. Ne? Und das kann zu Zerstörung oder Manipulation oder Auslesen oder was auch immer führen, wenn nur denn dieser genaue Mechanismus bekannt ist. Die Frage wird dann definitiv sein, wie man das mit ethischen Regeln möglichst in den Griff kriegt. Und natürlich ist klar, dass man dann sowas vielleicht wie ein Persönlichkeits- oder Bewusstseinsschutz, ne, theoretisch jetzt mal formuliert, ne, irgendwann aufstellen muss. Klar, ne, das wird gewisse Mächte oder Menschen vielleicht nicht davon abhalten, trotzdem Missbrauch zu machen. Aber es ist ein Issue. Ja? Also alles, was irgendwann verstanden wird, kann missbraucht werden.
Und da komme ich wieder zu meinem alten Podcast zurück, der allererste mit dem Marc Gumpinger, der hat dann immer so schön gesagt, auch bei der KI schon, das ist ja nur ein Werkzeug. Das Böse entsteht dadurch, dass der Mensch böse ist und das Werkzeug falsch einsetzt. Und so ähnlich wäre es da auch. Das ist ja nicht die Erkenntnis des Böse. Denn ich als naiver Idealist sage ja, wie schön wäre das, wenn man mit dem, auf dem Wege, das, was wir schon gestriffen haben, erklären könnte, psychische Erkrankungen und damit Angehörigen zum Beispiel es leichter wird zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert mit einer Person, die in ihrem Umfeld ist. Und insofern sehe ich es positiv. Aber ich wollte das einfach mal touchieren, weil man muss die Dinge auch mal weiterdenken.
Absolut. Es hat immer diese verschiedenen Aspekte. Ne? Also es ist so, tatsächlich.
Wir haben eine tolle Reise schon gemacht. Ich würde zum Abschluss noch mal eine Frage stellen wollen. Was ist das, was dich befriedigt bei dem, was du machst? Die einen sind im Beruf erfolgreich, kriegen vom Kunden auf die Schulter geklopft. Du sitzt ja jetzt in deinem Kämmerchen und arbeitest. Woher kommt deine Zufriedenheit zu sagen, jawohl, da habe ich jetzt einen Beitrag geleistet, auf den ich toll finde? Gibt es, also in der Familie vielleicht, welche sagen, das reicht dir? Oder welche, die dir Applaus klatschen in der Familie? Oder du hattest mir mal eine Geschichte mit deinem Großvater, Onkel erzählt, der auch so ähnliche Themen sich mit beschäftigt hat, dass du immer sagst, guck, jetzt setze ich fort, was der gemacht hat. Also wo ist deine innere Bestätigung dafür, dass das, was du machst, gut ist und schön ist?
Ich denke, die Erkenntnisgewinnung ist da schon an sich, ne, die Triebfeder. Also abends, sagen wir, ins Bett zu gehen nach einem Tag, wo man irgendwie einen neuen Baustein wieder geschaffen oder auf die anderen draufgesetzt hat, ist schon etwas, was in mir Befriedigung, ne, und auch Erfüllung auslöst. Das, wie gesagt, hat sehr stark was mit der persönlichen Motivation im Leben auch zu tun. Ne? Andere checken abends, was weiß ich, ihre Likes in den sozialen Medien oder checken ihren Kontostand. Und das kann dann auch zu extremer Erfüllung führen und zur Selbstbestätigung. Das sollte man nie außer Acht lassen. Aber die Haupttriebfeder für mich ist halt, Tage zu haben, wo ich dann einen Schritt weiterkomme und wo ich abends mich aufs Sofa setze und sage, das war heute wirklich klasse. Ich habe einen Weg gefunden, einen Schritt weiterzukommen. Und das gibt mir die Gewissheit, dass ich auf dem richtigen Pfad bin und ich werde in x Monaten noch weiterkommen, weil das erfolgversprechend heute war. Hm. Und solche Momente sind die, die mich quasi schon erfüllen. Und das Ganze vielleicht auch natürlich mit einer nicht nur persönlichen, sondern auch einer gesellschaftlichen Ebene, ne, würde ich schon für mich auch in Anspruch nehmen. Also das eine ist selber für sich zu sagen, Mensch, ich habe was beigetragen, ich habe das für mich erreicht. Aber ich finde es einfach klasse, ne, wenn man in diesem Thema auch dem Verständnis des Menschen, auch in dem Verständnis unseres Bewusstseins weiterkommt und da auch einen Beitrag für die Gesellschaft leistet, der hoffentlich in erster Linie positiv genutzt und nicht missbraucht wird. Aber das wäre auch für mich so dieser zweite Aspekt, der mich da am Laufen hält.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass du andere ansteckst oder mit dazu holst, ja, ansteckst mit der Idee, da weiter dran zu forschen? Weil bis jetzt ist es ja eine kleine Community, die sich damit beschäftigt. Aber cooler wäre es ja, wenn die sich vielleicht mal verdoppelt. Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, sehr gut. Die wächst schon. Das ist ja sehr interdisziplinär, wenn man sich das ganze Geflecht mal anschaut. Das begann so Mitte der 90er. Also vorher war weitgehend es fast schon tabu, von Bewusstsein zu reden. Es war eigentlich bis hochinteressant. Ne? Man kann sich das vielleicht auch im Rückblick kaum vorstellen, bis 1990, das kann man sehr gut abgrenzen, auch an den ersten Konferenzen, die dann ins Leben gerufen wurden, war bis 1990 mehr oder weniger ein totales Tabuthema. Man hat nur über äußerliche Prozesse und über physikalisch greifbare Dinge gesprochen. Es gab nicht mal ein Journal, in dem Bewusstsein quasi thematisiert wurde oder wo Bewusstsein eine eigene Fläche gehabt hätte. Das ist letztendlich jetzt alles auch in den letzten 25, 30 Jahren entstanden. Und es ist schon ein wachsender Kreis, ne, der sehr interdisziplinär ist. Es gibt diejenigen, die aus der Neurowissenschaft heraus auch experimentell natürlich mehr und mehr Daten sammeln und sozusagen zu diesem Erkenntnisfortschritt beitragen. Dann gibt es Physiker, wachsende Anzahl von Leuten aus der Physik, aus der theoretischen Physik, wie ich, die sich sozusagen aus der Weltbildsicht und aus dem Verständnis heraus dem Thema widmen. Es gab schon lange philosophische Strömungen, ne, Mind Matter und ähnlich gelagerte Richtungen. Die Mediziner, die Anästhesisten, die Psychologen sehen das eher aus der Hoffnung abgreifen zu können und ihr Business besser zu verstehen, ohne selbst maßgeblich in diesem Entwicklungsprozess beteiligt zu sein. Aber es ist schon ein sehr interdisziplinärer Ansatz. Insofern verdoppelt hat er sich schon die letzten 10, 15 Jahre. Es wird sicherlich weitergehen. Was man feststellen kann, aber das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt, dass das bislang weitgehend unorchestriert und unsystematisch läuft. Also es gibt verschiedene Strömungen, das kann man sich fast so vorstellen, wie vielleicht Expeditionen zum Mount Everest-Gipfel. Und die einen versuchen, den über den Südgrat und die anderen über die Nordflanke zu erklimmen, alle in der Hoffnung, irgendwann mal oben anzukommen. Und die einen glauben, dass sie Biwaks brauchen, die anderen meinen, dass sie es nicht brauchen. Manche wollen mit Sauerstoffflaschen und manche machen es nicht. Und jede Expedition, könnte man so sagen, hat quasi ihren eigenen Herangehensweg, um auf diesen Gipfel irgendwann zu kommen. Und es ist ein riesen Konfrontationsgeflecht, könnte man fast heute sagen, ne? Wer jetzt der Richtige ist und wer welcher erfolgversprechendste Weg sich da abzeichnet. Und das ist alles noch sehr unorchestriert und eigentlich findet sich dieses ganze Feld, Moment, befindet sich das Feld in so einer Art Selbstfindung, ne? In einer Art von Clash of the Disciplines. Wer ist denn der jetzt, der die erfolgversprechendste Expedition zusammenstellen kann? Wer hat das beste Outfit? Was ist denn geeignet, um da oben anzukommen? Und diese Findungsphase findet sehr vehement und auch kontrovers statt. Und ist sicherlich noch Gegenstand der nächsten Jahre. Und das ist hochspannend, auch selber Teil des Ganzen zu sein und mit anzusehen, wie sich dieses ganze Gebilde findet momentan.
Okay.
Das könnte man vielleicht noch dazu sagen. Das ist vielleicht auch interessant zu erfahren, dass das also, ne, es gibt ja andere Disziplinen, die sind total gesettelt. Ne? Da ist die konzeptionelle Herangehensweise ist völlig klar. Die Methoden sind gesetzt. Es geht nur noch um die siebte, achte oder neunte Nachkommastelle. Es ist alles sauber da und es geht nur noch um Bits and Bytes und die kleinsten Kleinigkeiten, die vielleicht noch offen sind. Dieses Feld der Bewusstseinsforschung ist quasi noch überhaupt in der Findungsphase. Es geht eigentlich darum, die Expedition zu finden, die erfolgreich oben ankommen kann.
Jetzt könnte man, wenn alle gleiche Mittel haben, sagen, ist ja auch erstmal wurscht, lassen wir sie alle rennen und dann kommt irgendwann einer oben an. Keiner hat unendliche Ressourcen, es geht aber um die Frage, wie verteilt man Ressourcen oder wie gibt man neue vielleicht auch dazu, und dann ist es dann doch die Frage, wie man da, ob wem, wer sich da wie behauptet. Absolut. Und das ist wahrscheinlich auch Glückssache, oder? Wer sitzt gerade bei dem Bildungsminister A, B, C, D oder bei der Bundeskanzlerin auf dem Schoß zufällig, als sie gerade guten Tag haben und kriegt ein Budget, ne?
Absolut, ja. Das ist ein weiterer Aspekt. Also, ne, in diesem Geflecht geht es natürlich auch darum, die Ressourcen zu verteilen. Und heute kann man das noch relativ leicht beantworten. Also die meisten Ressourcen kriegen die, die Majority Opinion haben. Ne? Also die Mehrheitsmeinung siegt. Und die sehr wortgewaltigen, führenden Dogmatiker teilweise, müsste man schon sagen, in den verschiedenen Ausrichtungen, die viel Volk und viel Leute hinter sich haben, die schaffen es auch sehr stark heute, Gelder zu akquirieren und ihre Forschungsrichtungen populär darzustellen. Das ist dann interessant zu sehen, also das wird, irgendwann kippt es dann mal. Wenn halt diese Richtung, und sowas zeichnet sich gerade ab, also es gibt eine Bewegung, die auch maßgeblich in Europa stattfindet, nennt sich Human Brain Project. Die haben 1 Milliarde Euro über 8-9 Jahre verteilt bekommen, um, ich sag's jetzt mal, mit sehr materialistischen Herangehensweisen, mit dem klassischen Gehirn erzeugt Bewusstseinsdenke, mit der Denke, die Hoffnung zu haben, einen Schritt weiter zu kommen. Und was sich jetzt nach der Hälfte, nach der Zwischenetappe, nach 4-5 Jahren abzeichnet, dass sie keinen Millimeter weiterkommen. Und jetzt kommen natürlich auch schon viele Zweifler. Mhm. Und jetzt bereits wurden schon Gelder abgezogen und auch umverteilt in der ersten Erkenntnis, dass offensichtliche Richtungen oder dass gewisse Richtungen offensichtlicherweise nicht greifen und nicht erfolgsversprechend sind. Und wenn sich dann mal so eine kritische Masse, ne, von Erkenntnisgewinnen in einem Feld ergeben hat, dann kommt oft so, ne, das ist wie so ein Dominoeffekt, dann kommt, und das hoffe ich mit anzustoßen oder mit meinen Arbeiten auch zu forcieren, dass es in wenigen Jahren, ich rechne mal mit um das Jahr 2030, in 10 Jahren, hoffentlich zu einer Art von Phasentransformation kommt, wie man so schön sagt, von Domino. Mhm. Wo dann eigentlich so viel auf dem Tisch liegt von unserer Argumentation, von der Beweislage her, dass man kaum mehr drumherum kommt, diesem Feld mehr Gelder, mehr Ressourcen und mehr Beachtung zu schenken. Das wäre jetzt die Hoffnung, die ich damit verbinde und an der ich sehr stark arbeite.
Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen schon, weil du mir sympathisch bist, weil wir Menschen sympathisch sind, die erkunden und nicht nur Vorgesetztes wiederkauen. Ich finde, das jetzt war auch einfach nochmal ein wahnsinnig interessanter Einblick in das Thema, wie Wissenschaft und Erkenntnis, wie Grundlagenforschung funktioniert. Das war jetzt nur ganz leicht gestreift. Da gibt es ja dahinter, könnten wir wahrscheinlich 3 Podcasts drüber machen, aber ich fand es jetzt wahnsinnig spannend, das ganze Gespräch. Wir haben jetzt schon 1 Stunde 10 Minuten und wir haben von uns einiges abgearbeitet oder eigentlich fast alles, was wir bei uns aufgeschrieben haben, worüber wir sprechen können. Ich stelle ja immer gerne noch die Frage dann, fällt dir noch irgendwas jetzt ein, Joachim, wo du sagst, Mensch Jan, das, warum fragst du das jetzt eigentlich nicht? Also eine der ungestellten Fragen, die unbedingt gefragt werden muss?
Na, ich denke, wir haben vieles behandelt. Wir reden ja auch über Digitalisierung. Eine, für mich, wenn man aus der Digitalisierung an das Thema herangeht, eine der natürlichen Fragen wäre gewesen, wie sieht es denn mit Mensch und Maschine aus? Kann eine KI der Zukunft irgendwann mal Bewusstsein haben? Ist es nur noch eine Frage der Zeit, einem digitalen Wesen sozusagen auch Bewusstsein einzuhauchen? Ich denke, das haben wir ein Stück weit reflektiert. Meine These ist heute, so wie es heute läuft, überhaupt nicht. Also es muss eine ganz andere Herangehensweise, einen ganz anderen Mechanismus muss in einem digitalisierten Wesen, muss sozusagen etabliert werden, um Bewusstsein zu erlangen. Ansonsten wäre ein wichtiger Punkt für mich noch, ja, auch die Zeitdauer ein bisschen nochmal, ne, zumindest dem Zuhörer zu vermitteln. Ich hatte es gerade schon angedeutet, ne, das ist ein Feld, von dem man sagen kann, dass es sich sozusagen in den Kinderschuhen befindet. Ne. Ich habe das mit den Expeditionen verglichen, wir sind in der Findungsphase eines neuen Wissenschaftsfeldes, auch eines neuen Paradigmas oder eines Paradigmenwechsels, der sich vollziehen muss, um Bewusstsein zu verstehen. Und das braucht aber auch seine Zeit. Ne? Also jetzt auf die finale Antwort in den nächsten 5-6 Jahren zu hoffen, das wäre vermessen. Also wir reden da über Dekaden sicherlich, bis sich das so weit entwickeln wird, dass wir Bewusstsein voll verstanden haben. Man kann da nur sagen, ne, wenn man einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, was ich hoffe, mit meinen Anstößen und meiner Arbeit zu tun, dann ist das eine schöne Sache und das ist das, was mich umtreibt. Aber wir reden wirklich über Jahrzehnte noch, die wir brauchen werden, um das gesamtheitlich zu verstehen.
Das ist ein guter Punkt, dass du nochmal darauf hinweist. Ich selber habe das mir selber schon erklärt gehabt und dann die Frage nicht gestellt, aber es ist gut, dass du nochmal darauf hinweist, diese Zeitdauer. Wenn dann jetzt jemand sagt, was, die machen halt ein Experiment, dann können sie das auch beweisen, dann würde ich immer verweisen auf andere Dinge, ganz einfache medizinische Probleme, die bis heute nicht gelöst sind. Therapie von Krebs ist bis heute nicht, hat man nicht in den Griff bekommen, im Wesentlichen nicht. Man hat neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und MS nicht in den Griff bekommen. Du versuchst jetzt ja herzuleiten, welche Experimente braucht man. Dann braucht es jemand, der die macht. Dann macht er die, dann entstehen Daten, dann sitzt du über den Daten und das dauert halt einfach. Und das ist schön, dass du nochmal darauf hinweist. Ja, ich glaube, wir haben echt eine gute Reise und ich... Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, an jeder Stelle hätte man nochmal abzweigen können, ähnlich wie bei einer Expedition, da hätte man auch das Gespräch so führen können und sagen können, da schauen wir nochmal rein, da schauen wir nochmal rein. Aber mein Gefühl sagt mir, wir haben es geschafft, daran zu führen, dass es sowas gibt. Und wir haben hoffentlich in dem Podcast 2 Sachen gezeigt. Es gibt immer wieder Menschen, die Spaß haben, Erkenntnisgewinn zu produzieren. Dazu gehört der Joachim. Und es gibt ein Feld, mit dem man sich beschäftigt, das so ist, dass es uns alle mal ein bisschen durchschüttelt in unserem Gelernten. Und vielleicht wirst du in 30 Jahren da sitzen und sagen, habe ich es nicht gesagt, meine These ist bestätigt. Ja. Ich drücke dir fett die Daumen, dass du oben am Gipfel ankommst. Ich danke dir jetzt mal für das ausführliche Gespräch und freue mich auf ein Wiedersehen.
Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, nicht? Und vielleicht nochmal für die anderen, auch für die Hörer. Ich würde auch gerne in die Shownotes Links reinpacken, die du mir auch geschickt hast. Wenn du sonst noch was hast, kannst du es mir gerne schicken. Das kann ich auch im Nachhinein immer wieder reinbauen. Präsentationen, Texte, Kritiken, was auch immer wir da finden, packen wir da rein, dann können die Leute... die sich weiter mit beschäftigen wollen.
Ja, du kannst das nehmen, was du hast und kannst das gerne dazu stellen als Information.
Ja, dann sage ich dir schönen Dank, schönen Nachmittag und hoffentlich bis bald.
Gerne. Bis
Danke.
Bald.
Tschüss. Ja, und das war's schon wieder. Und habt ihr bis hierhin durchgehalten? Habt ihr 2-3 Mal zurückgespult, um die Dinge nochmal zu verstehen? Ich habe den Podcast inzwischen auch mehrmals angehört, aber ich bin und bleibe begeistert von den Gedanken, die Joachim sich macht. Und ich freue mich, dass es Menschen gibt, die diesen Erkenntnisdrang haben. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Wenn nicht oder wenn ihr Lob und Feedback habt, gerne Feedback an podcast@defacto.de. Ansonsten bleibt gesund und der nächste Podcast kommt bestimmt. Bis dahin. Ciao, ciao.
Digital Life. Talk
mit Jan Möllendorf.